allem, weil sich die Ukraine in der Art und Weise des Gedenkens an die Opfer des Zweiten Weltkriegs nicht in der sowjetischen Tradition sieht, wie er dem RBB erklärte. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
Heute vor 80 Jahren hat die Schlacht um die Seelower Höhen am Oderbruch begonnen. Bei den Kämpfen kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges waren Zehntausende deutsche und sowjetische Soldaten getötet worden. Am Vormittag wurden am Denkmal in Seelow Kränze niedergelegt. Zuvor hatte es rege Diskussionen um das stille Gedenken gegeben. In einer Mitteilung des Auswärtigen Amtes wurde empfohlen, wegen des Krieges in der Ukraine keine Vertreter aus Russland oder Belarus einzuladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete aus Seelow Schönbrunn hat das zurückgewiesen. Sie sagte im rbb24-Inforadio, man könne dem russischen Botschafter nicht verwehren, seine Landsleute zu gedenken. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100-Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit dem Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich am Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister Wegner und Verkehrssenatorin Bonde informieren. Werner Schoninger, RBB 24.
Bisher sieht der Plan vor, dass die Ringbahnbrücke sowie die Westendbrücke bis 25. April weitgehend abgerissen sind. Sobald der Schutt von den Gleisen geräumt ist, soll die Ringbahn zwischen Hallensee und Westend wieder durchfahren. Die Brücken müssen nach Angaben der Autobahngesellschaft neu gebaut werden, weil die alten Bauwerke als marode gelten, unter anderem wegen eines Risses im Tragwerk der Ringbahnbrücke. In ganz Deutschland gibt es rund 16.000 baufällige Brücken, teilte die europäische Organisation Transport and Environment mit. Die Experten schätzen die Lage viel dramatischer ein als bislang angenommen.
Nach tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zum mutmaßlichen Täter. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt hat, wurde der Mann bereits in Sachsen per Haftbefehl gesucht. Andreas Marschner, RBB 24.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat im RBB bestätigt, dass der Syrer nach Verstößen gegen Bewährungsauflagen und einer weiteren Straftat untergetaucht war. Deshalb habe man einen Antrag für einen Sicherungshaftbefehl beim zuständigen Landgericht Berlin gestellt. Der 43-jährige Tatverdächtige soll am vergangenen Wochenende einen 29-Jährigen mit einem Küchenmesser tödlich verletzt haben. Davor waren beide in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folge damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft soll im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen haben, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Sie galt bisher schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne. Es bleibt überall trocken. Die Temperaturen steigen auf sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 15 Grad, in Buch 19, in Frankfurt-Oder 17 und in Fürstenwalde-Spree 22. Morgen oft sonnig, Richtung Westen teils kompakte Wolken, aber es bleibt auch morgen trocken bei Werten von 19 bis 28 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski, Grüne, AfD, Linke. Wir fragen in dieser Woche bei allen drei Oppositionsparteien nach, wie sie den Koalitionsvertrag von Union und SPD finden. Der Vertrag ignoriere die drängenden Probleme unserer Zeit, heißt es von der Linken. Mutlos und ohne sozialen Kompass präsentiere sich die Koalition der Hoffnungslosigkeit. Im neuen Bundestag ist die Linke mit insgesamt 64 Mandaten vertreten, fühlt sich also stark. Mehr als doppelt so viel Sitze sind es wie im alten Bundestag. Und 6 Direktmandate hat sie geholt. Eines davon holte Sören Pellmann. Er ist jetzt Bundestagsfraktionschef der Linken gemeinsam mit Heidi Reicheneck. Ich habe mit ihm heute Morgen gesprochen und ihn mal gefragt, ob es denn irgendetwas am Koalitionsvertrag gibt, was ihm zusagt.
Naja, es ist ein großes Wünsch dir was von CDU, CSU und SPD. Ganz am Ende steht dann, dass alle Vorhaben unter einem Finanzierungs- und Haushaltsvorbehalt stehen. Das macht das Ganze deutlich schwieriger. Ich hätte mir mehr Weitsicht gewünscht. Es gibt viele Leerstellen und von daher bin ich gespannt, wie, wenn Merz dann am 6. Mai zum Kanzler gewählt wird, er das in seine tägliche Arbeit integrieren will.
Sie sprechen von Leerstellen. Wie will die Linke die füllen?
Wir haben konkret jetzt als ersten Punkt, wir hatten das im Wahlkampf angekündigt, eine Offensive zur Bezahlbarkeit der Wohnen. Wir werden erst einen Gesetzentwurf einbringen, einen bundeseinheitlichen Mietendeckel zu beschließen, der Mieterinnen und Mieter schützt vor überhöhten Mieten. Wir werden darüber hinaus ein Moratorium für Betriebskosten einbringen. Also sehr konkrete Dinge, wo Mieterinnen und Mieter davon auch etwas haben.
Und die Mehrheit dafür haben Sie aber nicht im Bundestag.
Naja, wenn man sich die Wahlplakate von Grünen und SPD anschaut, gibt es ähnlich lautende Forderungen. Ich bin gespannt, wie insbesondere dann die Ministerien und die Ministerinnen und Minister der SPD auf diesen Vorschlag, den sie im Wahlkampf ja noch postuliert haben, dann reagieren wird. Ob es eine Mehrheit gibt, werden wir sehen.
Sie werfen ja der SPD vor allem auch vor, dass sie nicht mehr die Partei der Arbeiter und Arbeiterinnen ist. Wollen Sie das jetzt übernehmen oder wie wollen Sie das machen?
Nein, wir sind das ja per se sowieso schon seit geraumer Zeit, insbesondere wenn es um die Streiks geht, wenn es um die Vernetzung mit Gewerkschaften geht, ist die Linke immer verlässlicher Partner gewesen in den Auseinandersetzungen. Ich wünschte mir, dass die SPD jetzt Rückgrat zeigt, wenn es darum geht, 15 Euro Mindestlohn, wovon über 1 Million Menschen, insbesondere im Osten, aber auch in der gesamten Bundesrepublik, mehr im Portemonnaie haben, das auch durchzusetzen. Friedrich Merz hat ja angekündigt, dass das jetzt zumindest schon wieder in Frage steht. Ich glaube, hier muss SPD standhaft bleiben. Da hat die SPD, die Linke zumindest an ihrer Seite.
Herr Pellmann, kommen wir zur Außen- und Verteidigungspolitik. Wie sehen Sie die Zukunft der Ukraine?
Die Zukunft der Ukraine wird dadurch gekennzeichnet sein, dass wir zunächst das Leid, was dort tagtäglich herrscht, beenden müssen. Ein Waffenstillstand wäre ein erster Schritt. Es braucht dringender denn je Friedens- und Diplomatieverhandlungen, damit das unglaubliche Sterben, was dort jeden Tag zu verzeichnen ist, zunächst endet und dass es auch eine friedfertige und friedvolle Zukunft eines Staates Ukraine geben kann.
Wenn Sie jetzt in Ihrer Fraktion eine Probeabstimmung machen würden zu Militärhilfe für die Ukraine weiterer, wie würde diese Probeabstimmung ausgehen?
Wir haben das auch in der neuen Fraktion diskutiert. Es gibt ein Wahlprogramm, es gibt ein Parteiprogramm, was sehr klar festschreibt, dass wir Waffenlieferungen in die Ukraine, aber auch in andere Kriegs- und Krisengebiete ausschließen. Und ich würde von der fast 100-prozentigen Zustimmung zu dieser Position ausgehen.
Wir haben heute im Programm viel zum Gedenken an den Seeloer, auf den Seeloer Höhen. Nun wird der russische Botschafter daran teilnehmen. Es soll aber ein stilles Gedenken sein, damit er keine Rede hält. Wie würden Sie damit umgehen?
Also ich sag mal so, wenn man zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, wo auch die Rote Armee, damals kämpften ja Russen, Ukrainer und andere Verbündete in den Reihen der russischen, der Roten Armee, für die Befreiung auch Deutschlands vom Hitlerfaschismus. Das anzuerkennen muss auch historisch weiter möglich sein, auch wenn wir derzeit in einer schwierigen Situation sind. Die Erfolge oder der Dank von vor über 80 Jahren an die Rote Armee muss möglich sein und ein stilles Gedenken sollte auch Vertreterinnen und Vertreter Russlands zumindest nicht ausschließen.
Was unterscheidet denn die Haltung der Linken zu Russland von der Haltung der AfD zu Russland? Also wie grenzen Sie sich da ab?
Also wir benennen sehr klar den Verursacher des derzeitigen Krieges in der Ukraine und der ist eindeutig auf russischer Seite, nämlich Wladimir Putin, der rechtswidrig die Ukraine überfallen hat, dort tagtäglich Kriegsverbrechen begeht. Das verurteilen wir sehr scharf und das ist schon ein deutlicher Unterschied zu rechtsaußen.
Können Sie garantieren, dass Sie im Bundestag nie mit der AfD stimmen werden?
Also ich kann dafür garantieren, dass wir keine gemeinsamen Anträge machen und wir keinem Antrag der AfD zustimmen werden. Was ich nie ausschließen kann, dass die AfD Anträgen von uns, von SPD oder Grünen gegebenenfalls mal zustimmt.
Die CDU-Politiker Spahn und Wadephul, die raten der AfD parlamentarische Rechte zuzubilligen, wie der anderen Partei im Bundestag auch. Also ihr auch den Vorsitz von Ausschüssen nicht zu verwehren. Wie gehen Sie damit um von der Linken?
Also wir sehen das prinzipiell kritisch. Wir haben gesehen, was ein Alterspräsident im Thüringischen Landtag der AfD anrichten kann. Wir haben gesehen, was Herr Brandner als Vorsitzender des Rechtsausschusses für ein Ungemach in die parlamentarische Arbeit des Bundestages bringt. Deswegen sehe ich das mehr als kritisch und ich glaube nicht, dass jemand von der Linken jemanden von der AfD ins Präsidium wählen wird, in die parlamentarische Kontrollorganisation oder zu einem Ausschussvorsitzenden.
Das war Sören Pellmann, der den Fraktionsvorsitz der Linken im Bundestag führt, im Duo mit Heidi Reicheneck. Ein Arzt, der unheilbar kranken Menschen helfen und diese medizinisch begleiten sollte, steht im Verdacht, viele seiner Patienten umgebracht zu haben. In mehreren Fällen hat die Berliner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen abgeschlossen und jetzt Anklage gegen den Arzt erhoben. Dazu Inforadio-Reporterin Annette Miersch.
Der Mediziner wird verdächtigt, mindestens 15 Patienten ermordet zu haben. Das hat die Berliner Staatsanwaltschaft dem RBB bestätigt. Es könnten aber noch weitaus mehr Opfer sein. Die Ermittler überprüfen 75 weitere Fälle. Der Beschuldigte sitzt seit August 2024 in Untersuchungshaft. Anfangs ging man von 4 Opfern aus, dann stieg die Zahl. Im Zuge der Ermittlungen wurden verstorbene Patienten exhumiert und von Rechtsmedizinern untersucht. Inzwischen sind offenbar 15 Fälle bestätigt. Der Mediziner soll die mutmaßlichen Morde im Rahmen seiner Tätigkeit für einen Pflegedienst begangen haben. Palliativärzte begleiten schwerstkranke Menschen, um deren Schmerzen zu lindern. Die Opfer befanden sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht in einer akuten Sterbephase. Die bislang bekannten Todesfälle reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll der heute 40-Jährige damals einer 25-Jährigen ohne medizinische Indikation ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben, um sie zu töten. So soll es auch bei späteren Fällen gewesen sein. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mediziner gelegt haben soll, um die Tötungen zu verdecken. Obwohl die Ermittlungen noch länger andauern werden, wird bereits jetzt der Fall vors Landgericht gebracht. Die Staatsanwaltschaft will mit der Anklage nicht nur eine Verurteilung wegen Mordes erreichen, sondern auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld sowie eine anschließende Sicherheitsverwahrung. Zugleich geht es ihr um ein lebenslanges Berufsverbot für den Arzt. Die Staatsanwaltschaft sieht nach monatelangen Ermittlungen niedrige Beweggründe und Heimtücke als Mordmerkmal. Zunächst hatte sie Mordlust als Hintergrund für die Taten genannt. Davon rückte sie ab, da der Arzt offenbar ausschließlich Patienten getötet haben soll.
Anklage also gegen den Palliativarzt, der seit Sommer vergangenen Jahres in Untersuchungshaft sitzt. Das waren Informationen von Annette Miersch aus der Inforadio-Redaktion. Und wir haben zwei Gefahrenmeldungen hier auf RBB 24 Inforadio. Vorsicht auf der A10, nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck. Jetzt ist sie weg. Na toll. Also da war eine Unfallstelle, kann ich Ihnen jetzt noch nicht mal mehr sagen, wo. Gut, aber dann Vorsicht auf der A24 Berlin Richtung Hamburg zwischen Verbeldin und Neuruppin Süd liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. Ja, und zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder gibt es die ungesicherte Unfallstelle. Harvey Weinstein. 2017 haben Vorwürfe gegen den US-Filmproduzenten die MeToo-Bewegung ausgelöst. 2020 wurde er wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung verurteilt. Aber dieses historische Urteil ist jetzt kassiert worden und zwar wegen Verfahrensfehlern. Jetzt beginnt der Prozess von neuem. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier zum ersten Prozesstag in New York.
Trotz seiner gesundheitlichen Probleme verfolgte Harvey Weinstein den ersten Prozesstag persönlich im Gerichtssaal von Manhattan. Schon vor Beginn des Verfahrens äußerte sich sein Anwalt vorsichtig optimistisch, dass die Geschworenen am Ende Weinstein freisprechen werden. Die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich erfolgt. Dem widersprach die Anwältin einer der drei Frauen, die Weinstein wegen Vergewaltigung und schwerer sexueller Übergriffe anklagen. Aus den Aussagen ihrer Mandantin werde glasklar deutlich werden, dass es sich um sexuelle Gewalt handelte. Die Juryauswahl gestaltet sich unterdessen schwierig. Von 140 möglichen Geschworenen mussten am ersten Prozesstag bereits 100 ausgeschlossen werden. Entweder, weil sie angaben, das Verfahren nicht vorurteilsfrei verfolgen zu können, oder weil sie selbst schon einmal Opfer von sexueller Gewalt waren. Die Auswahl der Geschworenen wird heute fortgesetzt. Nächste Woche beginnt dann der eigentliche Prozess mit den Eröffnungsplädoyers von Anklage und Verteidigung.
Soweit der Bericht unseres Korrespondenten Martin Ganselmeier.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Abstieg wird für die Fußballer von Hertha BSC in dieser Saison wohl kein Thema mehr sein. Der Zweitligist hat sich unter dem neuen Trainer Stefan Leitl stabilisiert. Da könnte der Verein eigentlich mal durchatmen. Aber stattdessen baut Hertha seine Führungsspitze um. Nach Informationen des RBB soll ein neuer Geschäftsführer geholt werden, und zwar Jonas Bolt. Der Manager hat schon in Leverkusen und für den Hamburger SV gearbeitet. Es berichtet unser Reporter Jakob Rüger.
Veränderungen in der sportlichen Führungsstruktur hat Hertha BSC vor einigen Wochen selbst angekündigt. In einem offenen Brief an die Vereinsmitglieder war von einer schonungslosen Analyse der sportlichen Entwicklung die Rede. Dass Hertha sich nun mit Jonas Bolt beschäftigt, findet Ex-Hertha-Kapitän Axel Kruse nur logisch.
Wir haben 35 Millionen Spieleretat und sind hinter Elversberg und was ich wer da halt noch vor uns ist. Für mich ist erstmal der Sportdirektor, der dafür verantwortlich ist, Benny Weber. Und die Performance ist aus meiner Sicht überschaubar. Dass du darüber nachdenkst, jemand Neues zu holen, völlig normal.
Doch Jonas Bolt soll offenbar nicht den mittlerweile umstrittenen Sportdirektor Benjamin Weber ablösen, sondern könnte anstelle von Tom Herrich zweiter Geschäftsführer werden.
Ich habe auch gehört, dass Sie mit dem gesprochen haben schon. Dass Jonas Bolt jetzt der Ersatz für Tom Herrich sein soll, habe ich jetzt noch nicht verstanden. Außer, dass man natürlich sagt, ich will bei 60 Millionen Umsatz nicht drei Geschäftsführer haben, kann ich schon verstehen.
Der 43-jährige gebürtige Nürnberger Bolt würde sportliche Expertise in die Geschäftsführung einbringen, in der außerdem der für die Finanzen verantwortliche Ralf Huschen sitzt. Begonnen hat Bolt als Scout in Leverkusen. Dann war er fast 5 Jahre sportlicher Geschäftsführer bei Zweitligist Hamburger SV, wo ihn der NDR-Reporter Mats Nicholson eng begleitet hat. Unter ihm war der Zuschauerzuspruch und die Identität mit dem HSV riesig.
Und das liegt natürlich auch an der Spielweise der Mannschaften in den Bolt-Jahren. Außerdem war Jonas Bolt daran beteiligt, dass der chronisch angeschlagene HSV gut durch die Pandemiezeit gekommen ist. Finanziell steht der HSV solide da, durchaus bemerkenswert. Jonas Bolt war in der größten Krise des Profifußballs damals in der Pandemie erst 38 Jahre jung und hatte seinen ersten Vorstandsjob.
Wirtschaftliche Entwicklung und besonnene strategische Entscheidungsfindung, aber in fast 5 Jahren auch nicht die erhoffte Bundesliga-Rückkehr. Daran scheiterte Bolt als Führungsfigur beim HSV. Seine Herangehensweise beschrieb er damals selbst.
Dafür möchte ich in meiner Rolle stehen, dass ich den Menschen, ob in der Kabine, auf dem Platz, hier in der Geschäftsstelle oder auch auf der Tribüne das Gefühl gebe, dass ich da vorangehe und ja eine Basis schaffe, die eine Leistungskultur gibt, aber auch eine gewisse Menschlichkeit und die Chance in der heutigen Gesellschaft, sich auch entfalten zu können.
Argumente, die offenbar auch Hertha-Präsident Fabian Drescher überzeugt haben. Es soll mittlerweile ein zweites Treffen mit Jonas Bolt gegeben haben. Es deutet viel darauf hin, dass Hertha BSC seit der Entlassung von Freddy Bobic wieder einen fußballaffinen, starken, sportlichen Geschäftsführer bekommt, der den klaren Auftrag Aufstieg in die erste Bundesliga umsetzen soll.
Soweit Jakob Rüger und soweit der Sport.
Werbung.
Auf unsere Natur, auf unseren Wald und auf die Krombacher Cashkorken. Mit Sofortgewinnen im Gesamtwert von 10 Millionen Euro und 1 Million Bäume für die Wälder in Deutschland. Jetzt gewinnen und gemeinsam Gutes tun. Krombacher.
Weißt, Karle, was Dinkel bedeutet?
Dinkel?
Dinkel ist das Superfood aus Deutschland.
Wo gibt's das?
Im Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Seidenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seidenbacher.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Großkreuz und Leest Stau an einer Baustelle 30 Minuten plus. Westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. zwischen Potsdam Nord und Vöben Stau wegen Bauarbeiten, dort 20 Minuten plus. Der südliche Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau, zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau steht ein defektes Fahrzeug. Auf dem nördlichen Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland gibt es zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder Behinderungen nach einem Unfall. A12 Berlin-Frankfurt-Oder, zwischen Storkow und Fürstenwalde-Ost Stau an einer Baustelle eine Dreiviertelstunde anstehen. A13 Berlin-Dresden, zwischen Starkow und Lübbenau, 12 Kilometer stockender Verkehr an einer Tagesbaustelle, 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding. Wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen über den Messedamm ausweichen. Stau ab Schmargendorf. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der rbb24 Inforadio App.
Es ist 12.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Das Gedenken in Seelow war nie so ganz einfach. An die Opfer der entscheidenden Schlacht, die die Rote Armee gewann, auf dem Weg nach Berlin, zu DDR-Zeiten nicht, als der toten Wehrmachtssoldaten nicht gedacht wurde und jetzt auch wieder nicht, wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg vom RBB berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vize-Landrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie anderen Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut der Reporterin nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gingen als schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten kamen dabei ums Leben. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB bestätigt. Der Arzt soll 15 Menschen ermordet haben. Jürgen Buch, RBB 24.
Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mediziner vor, aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen gehandelt zu haben. Alle Mordfälle hätten sich in Berlin zugetragen. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Bei seiner Festnahme wurde ihm zunächst vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu habe er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht, so der Vorwurf. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner hat für einen Pflegedienst gearbeitet. Ausgelöst wurden die Ermittlungen gegen ihn durch Brände, die der 40-Jährige gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu vertuschen.
Das Umweltbundesamt hat kritisiert, dass die Entfernungspauschale erhöht werden soll. Die im schwarz-roten Koalitionsvertrag vorgesehene Entlastung für Pendler sei umwelt- und klimaschädlich und auch sozial ungerecht, teilte die Behörde mit. Die Pendlerpauschale führe dazu, dass mehr Auto gefahren würde. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio Daniel Pokraka.
Christine Kornherr, Expertin für umweltschädliche Subventionen bei der Behörde, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Pauschale setze Anreize für längere Arbeitswege und führe damit zu einem Wachstum des gesamten Verkehrsaufkommens. Union und SPD wollen die Entfernungspauschale erhöhen. Ab Januar nächsten Jahres sollen Pendler schon ab dem ersten Kilometer des Arbeitsweges 38 Cent absetzen können. Das gilt zurzeit erst ab dem 21. Kilometer. Für kürzere Strecken sind es 30 Cent pro Kilometer.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre, 8 Monate ins Gefängnis. Aus Potsdam, Toni Schmidt, RBB 24.
Still, ohne Reaktion, mit starrem Blick auf den Richter verfolgt die Angeklagte die Urteilsbegründung. Der Richter hält sich dabei fast identisch an die Argumente der Staatsanwaltschaft. So sagt er, schon der Tatort spreche gegen einen oder mehrere Zufallstäter. Die Asylunterkunft in der Potsdamer Geschwister-Scholl-Straße liegt zurückgesetzt und sei zur Tat bewusst aufgesucht worden. Die Angeklagte habe eine Messeraffinität, sie habe das Opfer vor der Tat bedroht und sich bei ihrer Flucht nach Berlin auffällig, weil völlig entgegen ihrer sonstigen Verhaltensmuster bewegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung wird sehr wahrscheinlich in Revision gehen.
Die US-Regierung erwägt Berichten zufolge, die Mittel im eigenen Außenministerium um fast die Hälfte zu kürzen. Davon betroffen wäre auch Deutschland. Unter anderem sollen die US-Konsulate in Leipzig und Düsseldorf geschlossen werden, berichten mehrere amerikanische Medien. Außerdem würden durch die Kürzungen fast alle Gelder für internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die NATO wegfallen. Beschlossen sind die Vorhaben noch nicht. US-Präsident Trump hat in vielen Behörden drastische Kürzungen eingeleitet, zum Beispiel bei der Entwicklungshilfe. Hilfsorganisationen warnen vor schwerwiegenden Folgen weltweit. Wegen einer erhöhten Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten Engel gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Bisher galt sie schon in den nördlichen Landkreisen. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Mehrere Veranstalter seien schon auf die Gefahren hingewiesen worden, mit der Bitte, die Feuer abzusagen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne. Höchsttemperaturen 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 17 Grad, in Marzahn 20, in Perleberg 18, in Senftenberg 23. Auch morgen oft sonnig, Richtung Westen teils kompakte Wolken, aber trocken, 19 bis 28 Grad. Die Zeit 12.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel.
Am Anfang war eine Schnecke. Im Sommer des Jahres 1524 müssen die Bauern in der Grafschaft Stühlingen am Bodensee ihre Sensen niederlegen, ihre Dreschflegel, mitten in der Erntezeit. Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem.
So beginnt ein vierteiliger Podcast aus dem ARD-Kompetenzzentrum Wissen, den ich Ihnen heute vorstellen möchte. Das war der Bauernkrieg.
Denn die Gräfin Clementia von Lupfen hat ein Problem. Ihre Zofen langweilen sich. Deshalb hat sie sich eine besonders ausgefallene Beschäftigungstherapie ausgedacht. Die Zofen sollen Spinngarn auf Schneckenhäuschen wickeln. Und diese
Schneckenhüsli
sollen die braven Bauern einsammeln und nebenbei Beeren dazu, schließlich ist bald Zeit für Eingemachtes.
Durch solcher Kleinfürger Ursachwillen ein unsägliches Würgen und Brennen durch ganz Germanien sich erhebt.
So klingt Frühneuhochdeutsch im Jahr 1524.
Anlass ist das aktuelle Jubiläum, 500 Jahre Bauernkrieg 1524-25. Eine soziale Bewegung mit weitreichenden Folgen. Das wird ab der kommenden Woche in zwei großen Ausstellungen zu sehen sein, im baden-württembergischen Bad Schussenried und im thüringischen Nordhausen. Warum dort? Weil im deutschen Südwesten der erste regionale Hotspot der Aufstände war und weil die Niederschlagung der Bewegung um den radikalen Reformator Thomas Müntzer in der thüringischen Region schließlich zum blutigen Ende im Frühsommer 1525 führte.
Das sind dann natürlich die Eskalationsstufen, die im sogenannten Bauernkrieg um sich greifen. Man erobert fremdes Gut, fremde Immobilien. Man ernährt sich aufgrund sozusagen der Nahrungsmittelvorkommnisse, die in Schlössern oder natürlich vor allem auch Klöstern vorhanden sind. Und auf diese Weise natürlich sozusagen das elementare Ernährungsbedürfnis, das diese Bauernhaufen natürlich auch haben.
Das ist Thomas Kaufmann, Theologe und Kirchenhistoriker, ein ausgewiesener Kenner der Reformationszeit, einer der Experten des ARD-Wissen-Podcasts. Die Folge 1, der große Aufruhr, beschreibt die Vorgeschichte und die Entwicklung zu sogenannten Haufen, wie die aufständischen Truppen genannt werden. Kein moderner Plauder-Podcast ist das, sondern ein mit vielen akustischen Stilmitteln durchsetztes Feature. Wir lernen den Bauernjörg kennen, jenen Heerführer Georg von Waldburg-Zeil, der im Herzogtum Württemberg zunächst mit den Bauern Verträge schloss, dann aber einen gnadenlosen Vernichtungsfeldzug führte.
Wer im 16. Jahrhundert Krieg führen will, der braucht Soldaten, Kämpfer. Klingt banal, aber damals gibt es noch keine stehenden Heere, die in den Kasernen Karten spielen und auf ihren Einsatz warten. Wer 1525 in die Schlacht ziehen will, muss Landsknechte als Söldner anwerben.
Was sind Landsknechte?
Das muss Christoph Wegele wissen. Schließlich arbeitet er im Museum der Burg Waldburg, wo der Bauernjörg ja herstammt.
Das sind Menschen, die sich dafür entscheiden, hier in den Krieg zu gehen, für sehr begrenzte Zeit. Und in dieser begrenzten Zeit wollen die natürlich möglichst viel Geld verdienen. Der Grundsold eines Landsknechts reicht gerade so zum Überleben, aber ich gehe nicht dieses Risiko auf mich, um gerade so zu überleben. Wirklich Geld verdient ein Landsknecht mit Schlachtensold oder mit Plünderung.
Wir erfahren auch, was in den Memminger Artikeln steht, jener Programmschrift aus dem März 1525, die bald in vielen Teilen des Reiches gedruckt vorlag, ein Vorläufer der Menschenrechtskonventionen.
Memmingen im Allgäu ist damals eine wichtige, einflussreiche Reichsstadt. Und genau dort treffen Anfang März 1525 die Anführer der drei großen schwäbischen Bauernhaufen vom Bodensee, aus Baltringen und aus dem Allgäu zusammen. In der Kramerzunftstube verhandeln sie drei Tage lang über ihre Forderungen. An deren Ende stehen 12 Artikel. Deren mutmaßliche Verfasser oder zumindest Redakteure sind der Laienprediger Sebastian Lotzer und der Theologe Christoph Schappeler. Sie wagen in den 12 Artikeln etwas bis dahin Unerhörtes. Sie wollen mit den Adressaten ihrer Forderungen, den Obrigkeiten, auf Augenhöhe verhandeln. Und zur Grundlage dafür machen sie das Evangelium. In den Artikeln fordern die Bauern zum Beispiel, ihre Pfarrer selbst wählen zu dürfen und nicht von einem Bischof eingesetzt zu bekommen.
Die reine Lehre ist die Offenbarung der Bibel.
Heide Rustzat-Ewig aus Memmingen hat die 12 Artikel in modernes Deutsch übersetzt.
Denn nur indem der Bauer natürlich in die Kirche ging, konnte er erfahren, was da drin steht in der Bibel. Und dadurch konnte er auch praktisch das Heil erwerben, eine Sicherheit für das Leben danach.
Den kirchlichen Zehnt, die Abgabe an die Geistlichkeit, wollen die Bauern zwar weiter bezahlen, ihn aber nicht in den Schlund des Klosters werfen, sondern davon den Unterhalt für den örtlichen Pfarrer und die Kirchengemeinde bezahlen. Die Bauern fordern auch Selbstbestimmung, heute würden wir sagen kommunale Selbstverwaltung und, ja, die Abschaffung der Leibeigenschaft.
Ich stelle Ihnen heute den Podcast von ARD Wissen vor. Das war der Bauernkrieg. 4 Folgen über die Zeit 1524-25. Während wir uns eben mit den Ereignissen im deutschen Südwesten beschäftigt haben, blicken wir jetzt nach Thüringen. Der Reformator Thomas Münzer spielt dort eine wesentliche Rolle. Er vertritt eine radikal diesseitig gewendete Theologie, die ihn in scharfem Gegensatz zu Martin Luther bringt und auf den sich später die DDR-Geschichtswissenschaft als Vorläufer der eigenen sozialen Utopie berief. In diesem Frühsommer wird in Bad Frankenhausen die letzte große Schlacht der Bauern und der reichsstädtischen Bürger wohlgemerkt nachgestellt, die mit der blutigen Niederlage der Aufständischen endet.
Die Blutrinne, so lautet bis heute der Name für einen Hohlweg in Bad Frankenhausen, seit dem 16. Jahrhundert.
Die Bauern wurden ja in die Stadt vom Schlachtwerk heruntergetrieben von den Reitern und hinterrücks erschlagen.
Wann ist der Verlust, der Blutzoll, das Risiko so hoch, dass man nur noch die Waffen strecken kann?
Das Blut ist dann den Schlachtberg hinuntergeflossen.
Das Ereignis wirkt in der Erinnerung der Frankenhäuser bis heute fort. Was ist passiert? Am 15. Mai 1525 erstrahlt über dem Schlachtfeld bei Frankenhausen in Thüringen ein Regenbogen. Oder eine Lichterscheinung, die an einen Regenbogen denken lässt. Wie auch immer. Auf jeden Fall wirkt die Erscheinung auf die etwa 8000 Männer, die verzweifelt in ihrer Wagenburg gegen das Fürstenheer ankämpfen. Der Regenbogen, ein Zeichen Gottes, das macht ihnen Mut. Schließlich prangt auch ein Regenbogen auf ihren Flaggen. In der Mitte der Bedrängten steht ein Mann im Priestergewand.
Darum seid getrost und tut Gott den Dienst und vertilget diese untüchtige Oberkeit.
Thomas Münzer, der mit erhobenem Schwert, die Regenbogenfahne gehisst, zu den Bauern predigt.
Darüber weiß ich gewisslich, dass Gott uns helfen wird und uns Sieg geben. Denn er hat mir mündlich solches zugesagt und befohlen, dass ich alle Stände soll reformieren.
Wer war dieser Thomas Münzer? Ein Prediger, ein Aufrührer, ein Anführer und ein Scheinriese.
Und für mich ist Thomas Müntzer in der Tat eine Art Scheinriese.
Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann?
Der dadurch, dass Luther ihn zum Dämon gemacht hat und zum Verursacher des gesamten Bauernkrieges, zu einer übermächtigen Gestalt geworden ist.
Ausschnitte waren das aus Das war der Bauernkrieg, ein vierteiliger Podcast des ARD-Kompetenzzentrums Wissen, zu finden überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Nächste Woche werden sowohl im württembergischen Bad Schussenried als auch im thüringischen Nordhausen große Ausstellungen zum Bauernkrieg und seiner Zeit eröffnet. Das war für heute Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Im Studio Irina Grabowski. Frühzeitig fürs Alter sparen mit Aktien oder besser noch mit breit aufgestellten Fonds. Zuletzt ist das ein wenig in Verruf geraten, wegen der Turbulenzen an den Börsen, ausgelöst durch Trumps Zolldekrete. Und das hat natürlich dann auch auf die Portfolios der kleinen Anleger durchgeschlagen. Und dennoch raten Finanzexperten zu dieser Sparform, empfehlen sogar, schon junge Menschen an sie heranzuführen. Je eher, desto besser. Reporter Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion gibt einen Einblick in dieses Segment.
Immer mehr junge Menschen interessieren sich für Börse und Finanzen. Noch fehlt es vielen aber an Wissen rund um die Aktie. Umso wichtiger eigentlich, dass sich der Nachwuchs möglichst früh fit in Sachen Finanzen macht. Denn am Aktienmarkt ist besonders auf lange Sicht eine höhere Rendite möglich, gerade wenn man früh mit der Vermögensbildung beginnt. Das weiß auch Florian Beutenmüller, der mit seinem Unternehmen Finanzheroes das Thema Schülern näher bringen will und noch auf viele Wissenslücken stößt.
So bei 2/3 ist tatsächlich noch eine relativ große Unwissenheit da. Die haben ja mit Aktien sich noch nicht beschäftigt, haben sicherlich mal den einen oder anderen Begriff aufgeschnappt, aber ein tiefergehendes Verständnis dafür ist da tatsächlich nicht da. Und ich würde sagen, das andere Drittel hat so ein gefährliches Halbwissen. Also da ist so ein bisschen was da, vielleicht auch mal irgendwie eine gute Erklärung, was ein Fonds ist oder ähnliches, aber auch ganz viel, was man dann so irgendwo in Social Media aufgeschnappt hat.
Die Schüler lernen bei Beutenmüller und seinem Team vor allem durch interaktive Apps, wie man seine Finanzen in den Griff bekommt. Und eben auch, wie man Aktien oder Fonds kauft. Und sich dann, wenn man auf die richtigen Zukunftsthemen gesetzt hat, auch über Kursgewinne freuen kann. Das geschieht allerdings mit Anwendungen, die die echte Börsenwelt nur simulieren. Denn ein echtes Depot dürfen Minderjährige in Deutschland noch nicht selbst eröffnen. Doch viele Banken bieten sogenannte Junior-Depots an. Dabei fungieren die Eltern als Vormund für den Nachwuchs. Experten wie Jannis Lorenzen vom Finanzportal JustETF sieht die Junior-Depots als Möglichkeit, dem Nachwuchs die wichtigsten Prinzipien am Finanzmarkt hautnah zu erklären. Dazu gehört zum Beispiel eine breite Streuung am Aktienmarkt.
Die breite Streuung ist einerseits ja letztendlich kein Selbstzweck, sondern für die Risikoreduktion. Da jetzt auch nicht zu aktiv reinzugehen, das ist eigentlich die andere Seite der Medaille. Die sollte in der Regel auch beim eigenen Depot gelten, aber jetzt nicht ständig zu versuchen, jetzt einzusteigen, auszusteigen, sich nicht verrückt machen zu lassen von Marktschwankungen, von irgendwelchen Marktprognosen, also da auch langfristig dabei zu bleiben. Dann hat man schon mal so die beiden wichtigsten Grundzutaten.
Was nicht heißen muss, dass man nur langweilige Indexfonds, sogenannte ETFs, kaufen muss, wenn man Einsteiger am Aktienmarkt ist.
Vielleicht möchte ich ja nicht nur ETFs kaufen, sondern mal ein paar Aktien, die aber von Unternehmen stammen, aus der realen Welt. Wenn es irgendwie diesen Effekt herbeiführt, dass man versteht, eine Aktie hat einen Zusammenhang oder gehört zu diesem real existierenden Unternehmen, von dem wir vielleicht die Produkte zu Hause haben.
Bevor man ein solches Depot mit den Eltern eröffnet, sollte man ein paar Fragen klären. Zum Beispiel, welche Kosten für den Kauf und Verkauf von Aktien oder Fonds entstehen. Oder ob es dort den Fonds oder den ETF überhaupt gibt, den man besparen will. Und nicht zu vergessen, ein eigenes Depot für die Tochter oder den Sohn hat auch steuerliche Vorteile. Der Sparerpauschbetrag von 1.000 € jährlich steht jedem Kind zu, auch wenn es erst über die Fonds und Aktien verfügen kann, wenn es volljährig ist. Früh mit dem Nachwuchs ins Thema Finanzen einsteigen lohnt sich also.
Das war Andreas Braun aus der ARD Finanzredaktion.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle 30 Minuten plus. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich zwischen Potsdam Nord und Vöben auch wegen Bauarbeiten 20 Minuten plus. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Und in Richtung Dreieck Werder Stau zwischen Königs Wusterhausen und Rang Langsdorf, eine halbe Stunde stehen sie an. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland, zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder Behinderungen nach einem Unfall. A12 Berlin Richtung Frankfurt-Oder, zwischen Storkow und Fürstenwalde Ost, Stau an einer Baustelle, dort dauert's eine Dreiviertelstunde länger. A13 Berlin-Dresden, zwischen Starkow und Lübbenau 12 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. Stadtverkehr Berlin, A100 Richtung Wedding, wegen der Brückenabrissarbeiten am Dreieck Funkturm läuft der Verkehr bis zum Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn. Fahrzeuge über 3,5 Tonnen müssen den Messedamm nehmen. Stau ab Schmargendorf 10 Minuten plus. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
12.40 Uhr ist es gleich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Dabei sein durfte er, aber eine Rede halten sollte er nicht. Russlands Botschafter in Deutschland. Die Veranstaltung heute in Seelow hatte der Landkreis Märkisch-Oderland als stilles Gedenken angelegt. Das Auswärtige Amt hatte vor russischer Propaganda und Vereinnahmung des Opfergedenkens gewarnt. Die Nachrichten mit Anke Arndt.
In Seelow ist 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert worden. Etwa 800 Menschen haben an einem stillen Gedenken am Ehrenmal in Seelow teilgenommen. Von dort Elke Bader, RBB 24.
Unter den Gästen war der russische Botschafter mit Vertretern. Es waren Ukrainer hier, Ukrainer, die zum Teil schon lange in Märkisch-Oderland leben. Wie angekündigt sind auch Vertreter von der AfD gekommen, wie Falk Janke aus Märkisch-Oderland. Auch das BSW war mit Sven Horn auf vertreten. Sie alle haben Kränze und Blumensträuße am Ehrenmal niedergelegt. CDU-Vizelandrat Friedemann Hanke hat alle willkommen geheißen. Er hat an das Kriegsende vor 80 Jahren erinnert und an die vielen Toten. Gerade bei der Schlacht um die Seelower Höhen allein starben mehrere 10.000 Soldaten und auch Zivilisten.
Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB heute Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niedrigen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. Die EU-Kommission hat die Einigung auf ein Pandemieabkommen durch die WHO-Mitgliedstaaten begrüßt. Auch der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete das Abkommen als wichtigen Schritt. Künftig sei man auf neue Pandemien besser vorbereitet. Aus dem Hauptstadtstudio Barbara Kostolnik.
Zu den Vorschlägen im Abkommen, das im Mai auf dem Jahrestreffen der WHO verabschiedet werden soll, gehört, dass weltweit vernetzte Forschungs- und Entwicklungskapazitäten aufgebaut werden. Die 194 Mitgliedsländer verpflichten sich, ihre Gesundheitssysteme zu stärken und das Tierreich besser zu überwachen, damit Krankheitsausbrüche wie im chinesischen Wuhan schnell entdeckt und möglichst im Keim erstickt werden. Außerdem soll ein System aufgebaut werden, das auch ärmere Länder schneller und ausreichend mit Impfstoffen versorgt. Trotz des globalen Pandemieplans bleiben die einzelnen Staaten auf dem Gebiet ihrer öffentlichen Gesundheit souverän. Das heißt, die WHO bekommt keine Befugnisse, die über nationalen Gesetzen stehen.
Im Prozess um den tödlichen Messerangriff in einer Asylbewerberunterkunft in Potsdam hat das Landgericht die Angeklagte zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss unter anderem wegen Totschlags für 12 Jahre und 8 Monate ins Gefängnis. Das Gericht folge damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Die Bewohnerin der Unterkunft soll im Mai vorigen Jahres auf einen Wachmann eingestochen haben, nachdem sie mit ihm in einen Streit geraten war. Das Opfer starb im Krankenhaus. Die Frau selbst hat die Tat immer bestritten. Grünen-Fraktionschefin Hasselmann hat verteidigt, dass noch in diesem Monat afghanische Flüchtlinge nach Deutschland geflogen werden sollen. Die geschäftsführende Bundesregierung müsse rechtliche Zusagen erfüllen, sagte Hasselmann am Morgen im ZDF. Ein Charterflugzeug soll heute in Leipzig ankommen. Aus dem Hauptstadtstudio Martin Polanski.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes haben etwa 2600 Afghanen eine verbindliche Aufnahmezusage über humanitäre Programme. Deshalb sind vor dem anstehenden Regierungswechsel noch mehrere Charterflüge von Pakistan nach Deutschland geplant. Unionspolitiker hatten das grün geführte Auswärtige Amt dafür kritisiert, an den Plänen festzuhalten. Mit Verweis darauf, dass die kommende Bundesregierung die entsprechenden Aufnahmeprogramme beenden will. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Hasselmann, verteidigte das Vorgehen des Auswärtigen Amtes. Es sei ein Akt der humanitären Verantwortung, beispielsweise afghanische Menschenrechtlerinnen aufzunehmen, die an Leib und Leben gefährdet sind.
Wegen einer höheren Waldbrandgefahr sind in Berlin und Brandenburg mehrere Osterfeuer abgesagt worden. Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten für Brandenburg, Engel, gilt jetzt im ganzen Land die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Auch für Berlin bittet Umweltsenatorin Bonde darum, auf Osterfeuer zu verzichten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Auch am Nachmittag neben ein paar lockeren Wolken viel Sonne, verbreitet trocken, dazu sommerliche 24 bis 27 Grad. Zurzeit in Berlin-Wannsee 17 Grad, in Marzahn 20, in Perleberg 18 und in Senftenberg 23 Grad. Morgen oft sonnig, nach Westen hin teils kompakte Wolken, aber es bleibt trocken. Höchste Werte morgen 19 bis 28 Grad. Die Zeit 12.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski in Brandenburg steigen die Mieten fast so stark wie in Berlin. Bezahlbarer Wohnraum ist besonders im Speckgürtel sowie in Potsdam schwer zu finden. Und die neue Landesregierung aus SPD und BSW hatte einiges vor bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Aber im Haushaltsentwurf war nichts davon zu finden. Das hat bei Bauunternehmen, die mietpreisgebundene Projekte planen, in den vergangenen Wochen für viel Unsicherheit gesorgt. Gestern Abend nun kam aus Potsdam die Zusage, das Bauministerium will die soziale Wohnraumförderung aufstocken. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion fasst die Gemengelage noch einmal zusammen.
Bauzäune, palettenweise Steine und Bagger. Auf dem Gelände des ehemaligen Straßenbahndepots in Potsdam könnte der Bau jeden Moment losgehen. Das Wohnungsbauunternehmen Pro Potsdam will dort 270 Wohnungen bauen, mietpreisgebunden ab 6,50 Euro pro Quadratmeter, sagt Geschäftsführer Bernd Nicke.
Alleine die Pro Potsdam hat hier einen zweistelligen Millionenbetrag schon investiert in Infrastruktur, Ankauf des Grundstücks, Munitionsfreimessung, Planung etc. Und im Hinblick auf die ungewisse Finanzierung haben wir jetzt erstmal die Planung angehalten.
Denn Bauen für solche Mietpreise würde nur mit Förderung möglich sein. Doch als die Landesregierung ihren Entwurf für den Doppelhaushalt 2025-26 vor gut zwei Wochen vorlegte, war plötzlich unklar, ob weiter Gelder wirklich in den sozialen Wohnungsbau fließen würden.
Wir hatten gehofft, dass es eine deutliche Aufstockung gibt, weil der Wohnungsbedarf riesig ist. Wir haben jeden Monat auf 50 Wohnungen, die wir anbieten können, über 13.000 Nachfragen. Das heißt, die Wohnungsnot ist wirklich immens. Und wir hatten dann aber gehört, dass es sogar zu einer deutlichen Reduzierung kommen soll. Das hat uns schon sehr stark verunsichert.
Letztes Jahr seien in Brandenburg 212 Millionen Euro in die Förderung des sozialen Wohnungsbaus geflossen. Doch im aktuellen Haushaltsentwurf findet sich keine Angabe dazu. Für die Wohnungsbauunternehmen stehe also in Frage, ob nun überhaupt Gelder vom Land zur Verfügung stehen. Die braucht es aber, um Fördergelder vom Bund akquirieren zu können. Ohne könnten auch weitere Vorhaben nicht starten. Die Pro Potsdam wollte etwa auch in Potsdam-Krampnitz mit Genossenschaften bauen.
Wir wissen, dass dort die Kollegen von den Genossenschaften über 800 Wohnungen gefördert bauen wollen. Die hängen auch von der Wohnungsbauförderung ab. Und im nächsten Schritt würde auch gerne Pro Potsdam in Krampnitz weitere bis zu 1000 Wohnungen mit dem sozialen Wohnungsbau errichten. Die werden dringend gebraucht. Insofern unser Appell ans Land, lasst uns nicht im Regen stehen.
Brandenburgs Infrastrukturminister Detlef Tabbert, BSW, hatte erklärt, es gebe im Haushaltsentwurf keine Angaben zu den Landesmitteln für den sozialen Wohnungsbau, weil der Wirtschaftsplan für das Landeswohnungsbauvermögen bisher noch nicht aufgestellt werden konnte. Heute aber könne er die Bauunternehmen beruhigen.
Stand heute werden wir die Bundesmittel für das Jahr 2025 finanzieren. Würde also bedeuten, dass wir circa in der Größenordnung von 250 Millionen Euro in diesem Jahr den sozialen Wohnungsbau fördern werden. Das ist immerhin zum Vorjahr eine Steigerung, die doch sich sehen lassen kann.
Beim Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hört man das gerne, bleibt aber noch skeptisch. Wichtig wäre, wenn der Minister die Aussage auch im Haushalt unterlege, sagt ein Sprecher dort. Denn insgesamt würden im Land gut 400.000 geplante Wohnungen an einer Förderung hängen.
Das war unser Landesreporter Nico Hecht über den sozialen Wohnungsbau in Brandenburg. Ausdauersport wie das Joggen tun dem Körper gut, helfen fit zu bleiben, diversen Herzerkrankungen vorzubeugen und Stress abzubauen. Sport kann aber auch gegen Angst und bei Angsterkrankungen helfen. Dazu Wissenschaftsredakteurin Sarah Imminghaus.
Die Deadline kommt näher, der Puls geht hoch, die Atmung wird schneller, wir empfinden Stress. Das kennen nicht nur Menschen mit diagnostizierten Angst- oder Panikerkrankungen. Stressige Phasen können auch auf gesunde Menschen bedrohlich wirken. Das sei weniger stark ausgeprägt bei Menschen, die sich viel bewegen, sagt Andreas Ströhle, Psychiater an der Berliner Charité. Denn eine solche körperliche Reaktion ist ihnen bereits aus einem anderen Kontext bekannt.
Menschen lernen Symptome anders zu interpretieren. Es wird nicht die Erinnerung daran abgerufen, dass ein Bekannter kürzlich einem Herzinfarkt verstorben ist, sondern es wird die Erinnerung abgerufen, dass ich in der Vergangenheit häufig schon die Erfahrung gemacht habe, ja, wenn ich Treppen hochgehe, steigt mein Puls, oder wenn ich Sport mache, steigt mein Puls. Aber das ist ganz normal und nicht bedrohlich und nicht gefährlich.
Sportler und Sportlerinnen erleben es schließlich regelmäßig, dass ihr Herz rast, dass sie schwitzen, dass sie außer Atem sind. Symptome, die auch während einer Panikattacke oder in starken Stresssituationen auftreten. Sportliche Menschen lernen aber, dass diese Empfindungen ungefährlich sind. So kann Sport dabei helfen, Panik, Angst und Stress zu mindern. Unterstützt werde dieser Mechanismus durch andere biologische Prozesse, vermuten Forschende, nämlich durch die Ausschüttung mehrerer Stoffe. Einer von ihnen ist der sogenannte Wachstumsfaktor BDNF. Wenn wir Sport machen, bildet unser Gehirn BDNF. Das Protein spielt eine Rolle bei der Festigung von Erinnerungen, assoziativem Lernen und Neuroplastizität. Das bedeutet, dass unser Gehirn veränderlich ist und zum Beispiel neue Verhaltensweisen lernen kann. Und genau diese Neuroplastizität ist wichtig für eine gesunde Psyche, so Psychiater Andreas Ströhle.
Wir gehen schon davon aus, dass neuroplastische Veränderungen im Rahmen der Entstehung, aber auch der Behandlung von psychischen Erkrankungen relevant sind. Und dass bei psychischen Erkrankungen Änderungen von Verhalten und von Gedanken und von Emotionen ganz relevant ist. Und im Gehirn passiert das, indem Gehirnzellen vermehrt aktiv werden, und da spielen halt Nervenwachstumsfaktoren eine ganz, ganz wichtige Rolle.
BDNF ist bei Menschen mit Angsterkrankungen niedriger als bei gesunden Menschen. Neue Verhaltensweisen zu lernen fällt ihnen schwerer. Wird dieses Protein durch Sport dann allerdings vermehrt freigesetzt, dann wird das Gehirn auch wieder plastischer, veränderlicher. Und neue Verhaltensweisen können erlernt werden. Sport kann also dabei helfen, Situationen richtig einzuschätzen. Zum Beispiel, dass das Mailpostfach oder die volle U-Bahn keine Bedrohung sind. Außerdem deuten Studienergebnisse darauf hin, dass Sport dafür sorgt, dass die Ausschüttung der Hormone bei einer Stressreaktion reduziert wird. Der Berliner Sportpsychiater Ströhle erzählt von einer Studie, die er bei Menschen mit Zahnarztphobie durchgeführt hat.
Wo wir gezeigt haben, dass Menschen, die eine Zahnarztphobie haben und wenn die dann eine Zahnarztbehandlung bekommen, es zu einem starken Cortisolanstieg kommt. Und dieser Cortisolanstieg wird abgemildert, wenn die Leute vorher eine moderate körperliche Aktivität machen.
Die körperliche Aktivität hat hier also dazu geführt, dass das Stresshormonsystem der AngstpatientInnen beim Zahnarzt weniger aktiviert wird als bei Menschen, die vorher keinen Sport gemacht haben. Mehr Bewegung kann also dazu beitragen, dass zum Beispiel der nächste Arztbesuch oder die nächste Deadline etwas weniger bedrohlich wirken.
Wissenschaftsredakteurin Sarah Imminghaus war das dazu, wie Sport gegen Stress und Angst helfen kann. Im Urlaub eine Wohnung über Airbnb zu mieten, das ist recht beliebt, weil das ist oft günstiger als Hotels. Aber die Kritik ist massiv und nimmt auch zu, weil Menschen, die in beliebten Städten leben, durch dieses Geschäftsmodell die Wohnungen weggenommen werden. Oder besser gesagt, es ist dann schwieriger, eine zu finden. Und immer mehr Städte gehen inzwischen gegen Airbnb vor, auch Wien. Und von dort berichtet unser Korrespondent Florian Haas.
Ein erster Schritt war, dass die Stadt die Regeln verschärft hat im vergangenen Jahr, als Wien einen neuen Tourismusrekord aufgestellt hat. Seither gilt, maximal 3 Monate dürfen Wohnungen normalerweise an Touristen vermietet werden. Wer dagegen verstößt, muss bis zu 50.000 Euro zahlen pro Wohnung. Neu eingerichtet wurde auch eine eigene Einheit bei der Baupolizei, Name Kontrolle Kurzzeitvermietung. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchforsten Online-Plattformen wie Airbnb und Booking.com. Sie prüfen die zahlreichen Anzeigen und Verdachtsfälle und rücken dann mehrmals die Woche frühmorgens aus, wenn eine Spur heiß ist und da arbeiten sie sich dann oft zu zweit durch die Hochhäuser durch, klopfen und klingeln an Türen, suchen Indizien für illegale Kurzzeitvermietung. Jetzt haben sie da ihren wohl bisher größten Erfolg gemeldet. Sie haben zwei Hotelbetriebe ausgehoben. Die Fahnder sprechen von Hotel, weil in diesen Gebäuden im großen Stil illegal vermietet wurde und wohl kein einziger Altmieter mehr gewohnt hat. Auch anderswo wurden sie fündig. Ein verdächtiger Eigentümer soll mehr als 2 Dutzend Wohnungen verteilt im Viertel ohne Vertrag vermietet haben.
Das also die Problematik in Wien. Auch dort will man gegen Airbnb vorgehen.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Gina Alice Redlinger ist Pianistin, Songwriterin, Influencerin. Die Künstlerin mit deutsch-koreanischen Wurzeln wurde als Wunderkind gefeiert, ist mittlerweile ein Star, genauso wie ihr Ehemann. Unsere Korrespondentin in Paris, Caroline Diller, hat die Künstlerin getroffen.
Mit 4 Jahren habe ich angefangen, Musik zu machen und mit Klavier habe ich angefangen. Und von Anfang an hat es mir einfach Spaß gemacht.
Spaß an der Musik hat Gina Alice Redlinger immer noch. Heute mixt die 30-jährige Tradition und Moderne, Klassik und Pop.
Ich denke, dass Musik einfach keine Grenzen hat, besonders im heutigen Zeitalter. Und Musik, gute Musik ist einfach gute Musik. Und Mozart und Chopin und Debussy spiele ich genauso gerne, wie ich Songs schreibe. Für mich ist Musik einfach grenzenlos und ich liebe es, verschiedene Welten miteinander verbinden zu können.
Mit 8 gewann die gebürtige Wiesbadenerin den Wettbewerb Jugend musiziert und tritt inzwischen auf den großen Bühnen rund um den Globus auf, etwa in der New Yorker Carnegie Hall. Und das nicht nur solo, sondern manchmal auch zusammen mit ihrem Ehemann, dem chinesischen Star-Pianisten Lang Lang. Die Auftritte seien eine Möglichkeit, in einer anderen Dimension zu kommunizieren, sagt Redlinger. Aber auch harte Arbeit.
Natürlich ist es auch nicht einfach nur geschenkt, weil ich muss natürlich die Leistung auf der Bühne bringen und mit Lang Lang auf einer Bühne stehen zu können. Also dem muss man auch standhalten und da gibt's dann auch kein Pardon, nur als Frau von Lang Lang auf der Bühne stehen zu dürfen. Also da spricht auch wirklich die Leistung für sich und deswegen ist es wirklich aufregend und auch herausfordernd auf verschiedene Ebenen, ja.
Nach der Hochzeit wurde sie auch in China zum Star. Doch Redlinger ist weit mehr als die Frau von. Sie spricht 5 Sprachen, arbeitet als Model und schreibt ihre eigenen Songs. Darin mischen sich Stile, Sprachen, Kulturen.
Meine Musik ist, denke ich, einfach ein Mix von verschiedenen Genres und Kulturen. Die Grundlanguage, die Grundsprache ist immer Englisch, in der ich schreibe. Aber ich versuche teilweise auch Mandarin einzuarbeiten und teilweise auch ein bisschen Koreanisch. Also einfach, um die Kulturen miteinander zu verbinden, die mich als Person ausmachen, um einfach alles authentisch wie möglich zu machen.
Mit ihrer Familie lebt Gina Alice Redlinger heute zwischen New York, Shanghai und Paris. Und die französische Hauptstadt ist für sie ein ganz besonderer Ort. Die Architektur, die Kunst, das Design, all das lade zum Tagträumen ein, sagt Redlinger, oder zum Komponieren.
Der Song heißt Lonely in Paris.
Ihre Solo-EP Dreamcatcher ist letztes Jahr im Herbst erschienen.
Zum Beispiel gibt es ein Chanson, das ich liebe, das heißt La Foule von Edith Piaf. Und ja, diese Energie dieses Chansons war auch bei einem der Songs, den ich vor kurzem geschrieben habe, eine große Inspiration. Und ich freue mich wahnsinnig, das bald mit allen teilen zu können. Ja.
Das sagte Pianistin Gina Alice Redlinger, unsere Korrespondentin in Paris. Caroline Diller hatte Gelegenheit, mit ihr zu sprechen. Die Gedenkveranstaltung an den Seeloer Höhen geht in diesen Minuten zu Ende. Vor 80 Jahren begann dort die größte Schlacht des Zweiten Weltkriegs auf deutschem Boden. Und es geht um die Gedenkveranstaltung bei Michael Castricus. Er übernimmt hier gleich die Moderation. Hallo Michael.
Ja, ich will wissen, war es denn nun ein stilles Gedenken und wie sehr überschattete der russische Angriffskrieg in der Ukraine die Veranstaltung? 1945 hatte die sowjetische Armee an den Seeloer Höhen dramatische Verluste zu beklagen. Darüber informiert uns dann gleich unsere Reporterin vor Ort an den Seeloer Höhen.
In einer Dreiviertelstunde dieses Gespräch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Anke Arndt.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Großkreuz und Leest. Stau an einer Baustelle. Planen Sie eine Dreiviertelstunde mehr ein. Und in Richtung Dreieck Werder dauert es wegen Bauarbeiten länger zwischen Potsdam Nord und Vöben. Dort 20 Minuten plus. Südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau zwischen Niederlehme und Dreieck Spreeau. Behinderungen durch ein defektes Fahrzeug. Und in Richtung Dreieck Werder staut es sich zwischen Königs Wusterhausen und Rangsdorf. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland. Zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder noch immer Behinderungen nach einem Unfall. A12 Berlin-Frankfurt-Oder zwischen Storkow und Fürstenwalde-Ost. Stau an einer Baustelle, 20 Minuten plus. A13 Berlin-Dresden zwischen Starkow und Lübbenau. 12 Kilometer stockender Verkehr an einer Tagesbaustelle.
Es ist 13 Uhr. RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Hätte der tödliche Messerangriff vom Samstag in der Berliner U-Bahn verhindert werden können, ja verhindert werden müssen. Der Täter zumindest hätte eigentlich in Haft sitzen müssen, war aus Dresden aber bis nach Berlin gelangt. Die neuen Erkenntnisse in diesem Fall in den Nachrichten mit Anke Arndt.
Nach den tödlichen Messerstichen am Berliner U-Bahnhof Sophie-Charlotte-Platz gibt es neue Erkenntnisse zu dem mutmaßlichen Täter. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz dem RBB bestätigt hat, wurde der Mann bereits in Sachsen per Haftbefehl gesucht. Andreas Marschner, RBB 24.
Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Chemnitz hat dem RBB bestätigt, dass der Syrer nach Verstößen gegen Bewährungsauflagen und einer weiteren Straftat untergetaucht war. Deshalb habe man einen Antrag für einen Sicherungshaftbefehl beim zuständigen Landgericht Berlin gestellt. Der 43-jährige Tatverdächtige soll am vergangenen Wochenende einen 29-Jährigen mit einem Küchenmesser tödlich verletzt haben. Davor waren beide in Streit geraten. Der mutmaßliche Täter wurde von der Polizei angeschossen und starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen.
80 Jahre nach Kriegsende ist in Seelow an die Gefallenen der Schlacht um die Seelower Höhen gedacht worden. An dem stillen Gedenken nahmen rund 800 Menschen teil, wie eine Reporterin von Antenne Brandenburg berichtete. Unter den Gästen waren neben dem Vizelandrat des Kreises Märkisch-Oderland Hanke auch der russische Botschafter Netschajew und Vertreter von AfD, BSW sowie anderen Gruppierungen. Größere Zwischenfälle hat es laut der Reporterin nicht gegeben. Die Kämpfe kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gingen als die schwersten auf deutschem Boden in die Geschichte ein. Zehntausende sowjetische und deutsche Soldaten waren dabei ums Leben gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Berliner Palliativmediziner erhoben. Das hat die Behörde dem RBB am Morgen bestätigt. Dem Arzt wird vorgeworfen, 15 Menschen ermordet zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht in allen Fällen von Heimtücke und niederen Beweggründen aus. Der 40-jährige Arzt sitzt seit Sommer in Untersuchungshaft. Zunächst wurde ihm vorgeworfen, 4 Patientinnen getötet zu haben. Dazu soll er ihnen eine Mischung verschiedener Medikamente verabreicht haben. Später ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft in weiteren Fällen. Der Mediziner arbeitete für einen Pflegedienst. Ausgelöst wurden die Ermittlungen durch Brände, die der Mann gelegt haben soll, um seine Taten in den Wohnungen der Opfer zu verdecken. In Berlin-Westend kommt der Abriss der A100-Ringbahnbrücke weiter gut voran. Wie die Autobahngesellschaft mitteilte, ist der Rückbau des Mittelbereichs, der über die wesentlichen Gleisanlagen führt, seit dem Morgen abgeschlossen. Über den Stand der Arbeiten wollen sich am Nachmittag Berlins regierender Bürgermeister